Mal gekommen. Bis in die Zeit, gerade vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, hatten kurz über das Osmanische Reich gesprochen, das ist mit der Hauptstadt Istanbul immer noch die zumindest offiziell herrschende Macht hier im Land war, und hatten auch gesehen, wie einerseits eben ein Teil der arabischen Bevölkerung die Angst vor der wachsenden jüdischen Einwanderung aus Osteuropa da ist, haben auch gesehen, wie die Zionisten nicht immer gesehen haben, dass sie eigentlich Leute sind, die schon hier leben und die vielleicht es nicht so toll finden, wenn andere hier eine eigene Gesellschaft aufbauen wollen. Hat nochmal kurz, damit hätten wir abgeschlossen, erwähnt, dass es auch Überlegungen gegeben hat, ob es nicht vielleicht unter dem Schirm dieses Osmanischen Reiches, das ja nun wirklich ein Vielvölker-, Vielreligionen-Staat war, einen Weg zu finden, wie auch eben die einwandernden Juden hätten leben können. Natürlich alles Dinge, die sich nicht verwirklicht haben, aber die gewisse Optionen zeigen können, die es mal gegeben hat, und vielleicht die Frage weiterleiten können, ob man daran anknüpfen kann. Ja, aber eben alles, was mit dem Osmanischen Reich zu tun hat, wird hinfällig mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ich denke, ihr habt alle irgendwas über den Ersten Weltkrieg vermutlich in der Schule gelernt, aber dass er sich auch intensiv auf den Nahen Osten ausgewirkt hat, steht vielleicht weniger im Vordergrund, wenn man sich eben auf den europäischen Kern konzentriert. Aber das ist dadurch gekommen, dass das Osmanische Reich mit dem Deutschen Reich verbündet war. Und natürlich die Engländer und Franzosen sowieso auch schon wirtschaftliche Interessen im Nahen Osten hatten und eigentlich dann ein Kriegsziel auch war, den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches als Kriegsgegner zu erreichen. Und da kommt jetzt eigentlich dann auch die Frage, ja, was hat man denn geplant sozusagen für den Nahen Osten. Und da wird durchaus öfter mal gesagt, dass dieses Land hier das Land ist, das dreimal versprochen worden ist. Und das ist im Grunde etwas, was bis heute sich auswirkt. Wir haben also zunächst im Jahre 1915 das Versprechen der britischen Regierung an den Scharifen Hussein. Der Scharif Hussein war im Grunde genommen das religiöse und damit auch politische Oberhaupt der Stadt und der Umgebung der heiligen muslimischen Stadt Mekka auf der saudi-arabischen Halbinsel, und weil Mekka eben die zentrale muslimische Heiligtum ist, zu dem ja auch jeder Muslim verpflichtet ist, mal einmal in seinem Leben die Wallfahrt zu machen, hatte er natürlich einen Ehrenstand innerhalb der arabischen Gesellschaft, und auch die arabische Halbinsel war damals noch nominell zumindest unter Herrschaft des Osmanischen Reiches. Und weil eben der Scharif Hussein ein relativ einflussreicher arabischer Anführer war, haben die Briten ihm eben versprochen, wenn er bereit sei, einen arabischen Aufstand gegen die osmanische Herrschaft zu organisieren, die Unterstützung, die Gründung eines arabischen Staates auf der arabischen Halbinsel in Mesopotamien, also das wäre so mehr oder weniger der heutige Irak, und in Syrien zu unterstützen, haben aber auch gleich eben für ihre eigenen Interessen ein gewisses Gebiet rausgenommen, nämlich das Gebiet westlich von Damaskus, Homs, Aleppo und Hama. Das sehen wir gleich im nächsten Bild auf der Karte. Und gerade Haifa, die heute ja drittgrößte Stadt in Israel mit ihrem wichtigen Hafen, sollte britisch werden. Also hier das erste Versprechen ist sozusagen, und das eigentlich nicht sozusagen, was westlich von Damaskus liegt, ist nicht so hundertprozentig klar, wie weit das auch nach Süden gehen soll. Wenn wir uns nämlich hier die Karte ansehen, also Damaskus, kann man die Maus sehen, wenn ich die benutze? Ja, also hier haben wir Damaskus, und sozusagen, was westlich von Damaskus ist, ist relativ unsicher, ob das nun nur dieser Streifen hier im Norden ist oder ob das vielleicht noch ein Stückchen weiter runter gehen soll. Und hier eben die Stadt Haifa, die britisch werden sollte. Und aber was diese Karte zeigt, dass schon parallel andere Pläne waren, nämlich das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen Englands mit Frankreich, eben nach den beiden Chefunterhändlern Sykes auf der britischen, Picot auf der französischen Seite benannt. Und die haben eigentlich den Nahen Osten unter sich aufgeteilt. Wir haben oben die Zone, also südlich von Beirut und dann Teile, die heute Türkei sind. Das sollte französische Einflusszone, unter französische Kontrolle kommen. Dann haben wir hier das irakische Gebiet mit Bagdad, Bosra bis zum Persischen Golf, was britische Zone werden sollte. Und gerade das war eben wichtig wegen der Ölfelder hier in der Gegend. Das war von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Also das sollte unter ihrer direkten Kontrolle sein und dann sozusagen ausgeweitet für die Franzosen weiter nach Süden hin, hier eben mit Aleppo, Homs, Damaskus und für die Briten weiter nach Westen sollte eine britische Einflusszone werden, die auch das gesamte heutige Jordanien hier mit der Hauptstadt Amman eingeschlossen hat. Und wenn das weiter nach Süden nicht mit drin ist, dann ist es einfach, weil das die arabische Wüste ist, sozusagen. Die war ihnen nicht so wichtig, dass sie die unter sich aufgeteilt haben. Und da hat man schon die Frage, ja, was wird mit dem arabischen Staat, den man dem Scharifen Hussein versprochen hat? Also ihm würde die arabische Halbinsel bleiben. Und in gewisser Weise eben ja, diese beiden gestrichelten Zonen, aber eben nur unter französischem beziehungsweise britischem Einfluss, also keine wirklich unabhängiger Staat. Also das wäre sozusagen die zweite Versprechung, die zumindest nicht hundertprozentig glatt, könnte man sagen, geht. Und eben, was dann schließlich Israel-Palästina, sehen wir als ein alliiertes Kondominium. Also von etwas nördlich von Haifa bis zum Gazastreifen, hätte also von den Franzosen und Briten gemeinsam regiert werden sollen. Und von daher auch nicht der Gedanke, das in eine arabische Unabhängigkeit zu entlassen. Und dann haben wir am 2. November 1917 die sogenannte Balfour-Erklärung, benannt nach dem britischen Außenminister Balfour, die gegeben wurde auf langen Bemühungen der zionistischen Bewegung, eben die Unterstützung Großbritanniens für die zionistischen Pläne einer jüdischen Heimstätte zu bekommen. Hier in deutscher Übersetzung klingt das so. Also der Adressat dieser Balfour-Erklärung war Lord Rothschild aus der jüdischen geadelten Familie Rothschild, die eigentlich durch ihre Banken reich und auch geadelt worden waren und die eben auch einen britischen Zweig hatten. Und der britische Lord Rothschild war eben auch der Vorsitzende der britischen Abteilung der zionistischen Bewegung. Ja, also es heißt, verehrter Lord Rothschild, ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seiner Majestät die folgende Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen Bestrebungen übermitteln zu können, die dem Kabinett vorgelegt und gebilligt worden ist. Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Ziels zu erleichtern. Wobei, wohlverstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung zur Kenntnis der zionistischen Weltorganisation bringen würden. Ihr ergebener Arthur Balfour. Ja, was wird im Grunde genommen erklärt hiermit die britische Regierung, dass sie das jüdische Streben nach einer nationalen Unabhängigkeit, ist also Heimstätte, Homeland genannt, unterstützt in Palästina. Um die genaue Formulierung ist lange gerungen worden der zionistischen Bewegung. Wäre es lieber gewesen, wenn es geheißen hätte, die Errichtung, wir müssen jetzt auf Deutsch formulieren, Palästina als nationale Heimstätte zu haben. Denn die Formulierung einer nationalen Heimstätte in Palästina lässt die Möglichkeit offen, dass nicht ganz Palästina diese nationale Heimstätte sein wird. Und das war etwas, was den Zionisten lieber gewesen wäre. Aber sie haben es dann schließlich mit dieser Formulierung nolens volens zufrieden gegeben. Und zwar, es gibt sozusagen zwei Dinge, die die Briten aber trotzdem vermeiden wollten. Eben das eine, dass die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinden in Palästina nicht in Frage gestellt werden sollen. Also zu sagen, okay, wir wollen eine jüdische Unabhängigkeit hier unterstützen, aber das soll bestehende Rechte nicht einschränken. Die Formulierung nichtjüdische Gemeinschaften ist etwas abstrakt und klingt auch irgendwie so, als wenn die Juden in Palästina die Mehrheit wären und noch ein paar Minderheiten irgendwo da sind, während natürlich die arabische Bevölkerung die absolute Mehrheit zu dieser Zeit darstellt. Also es ist da auch in diese Formulierung ist etwas vielleicht nicht unklar, aber sozusagen eine merkwürdige Formulierung, nicht zu sagen, also der arabischen, der einheimischen christlichen, muslimischen oder was auch immer, sondern das auf eine sozusagen einfach nur gegenüberzustellen, jüdisch und nicht jüdisch. Und das andere ist eben nicht die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte. Da wird Rücksicht genommen auf Bestrebungen, die viele liberale, assimilierte Juden in England, in Deutschland, eigentlich in allen westeuropäischen Ländern hatten, die ja eben schon als Staatsbürger anerkannt waren und zumindest rechtlich gleichgestellt waren, die gesagt haben, ja, wenn die Zionisten jetzt anfangen, eine jüdische Heimstätte in Palästina zu errichten, wird man uns irgendwann sagen, was macht ihr denn noch in Deutschland oder in England? Geht doch dahin. Und das wäre sozusagen deren absoluter Albtraum gewesen, einer der schärfsten Kritiker des Zionismus in England war nämlich auch der britische Vizekönig von Indien, der auch ein Jude war, der auch gesagt hat, also ich bin jetzt als Vertreter der britischen Regierung in Indien, aber als Jude wird man mir eines Tages sagen, gehen Sie nach Palästina. Und das ist das Allerletzte, was ich will. Also das weist im Grunde genommen auch darauf hin, dass natürlich keineswegs zu dieser Zeit alle Juden die zionistische Bewegung unterstützt haben und viele sie sogar auch sehr kritisch gesehen haben. Also das sind die drei Versprechungen des Landes, die Briten gemacht haben. Und könnte man sagen, ist eigentlich schon Unheil vorprogrammiert mit diesen unterschiedlichen Zielen und eben auch zu sehen, das ist ein Land, für das sich andere Mächte interessieren und die ihre handfesten wirtschaftlichen Machtinteressen haben. Und zuerst mal an die denken und nicht an die Leute, die hier leben oder hier leben wollen, die zionistische Einwanderer. Und das ist auch etwas, was sich bis heute eigentlich nicht groß geändert hat. Ja, dann gelingt es ja so parallel zur Balfour-Erklärung. Die Balfour-Erklärung ist von Anfang November 1917. Zu dem Zeitpunkt hatte die britische Armee schon von Ägypten kommend angefangen mit der Eroberung des Landes. Beerscheba war schon erobert, Gaza war schon erobert. Und einen guten Monat später haben die Briten dann Jerusalem erobert und im folgenden Jahr das übrige Land. Und bei den Friedensverhandlungen, überhaupt eben nach Ende des Ersten Weltkriegs, wurde den Briten dann schließlich vom Völkerbund, das war der Vorläufer der UNO, das Mandat für Palästina gegeben, während die Franzosen das Mandat für Syrien und Libanon bekommen haben. Was bedeutete Mandat? Es war ja sozusagen, man hatte die Konkursmasse des Osmanischen Reiches. Das war zerfallen, teilweise, also die Türkei kam als unabhängiger Staat raus, aber vieles wurde eben noch nicht unabhängig und es war so auch im Grunde genommen eine kolonialistische Perspektive zu sagen, ja, die Leute, die da wohnen, sind noch nicht reif für die Unabhängigkeit. Die müssen erstmal unter dem Schutz der Kolonialmächte sein, um auf die Unabhängigkeit vorbereitet zu werden. Und mit dem französischen Mandat ist das hat dann schließlich im Laufe Anfang der 40er Jahre geendet und zu der Gründung der beiden unabhängigen Staaten von Syrien und Libanon geführt. Das britische Mandat war wesentlich komplexer, weil eben einerseits auch ähnlich wie das französische Mandat es für die Unabhängigkeit der dort wohnenden Bevölkerung sorgen sollte. Andererseits aber eben auch die Balfour-Erklärung mit der Unterstützung der nationalen Heimstätte für die Juden auch in den Mandatsbrief übernommen wurde. Juristisch gesehen ist das natürlich ganz wichtig. Es ist nicht mehr nur noch die private Politik der britischen Regierung zu sagen, wir sind für eine nationale Heimstätte der Juden in Palästina, sondern in dem Moment, wo die Balfour-Erklärung in den Mandatsbrief übernommen wird, ist es eigentlich die Weltgemeinschaft, die durch den Völkerbund vertreten ist, die sagt, wir halten das für richtig, dass es eine jüdische nationale Heimstätte in Palästina geben wird. Was wir jetzt auf der Karte sehen, ist einmal diese schraffierte Linie hier, diese, die gibt im Grunde genommen wieder eine Karte, die zionistische Bewegung noch während der Verhandlungen, als die Grenzen des Mandats noch nicht festlegen, herausgegeben hat, wie groß sie gerne das Mandat, die jüdische Heimstätte sehen würde. Und das geht also hier im Norden ziemlich weit in den heutigen Libanon hinein. Also die Stadt Tyros gehört heute zum Libanon. Dan liegt genau an der israelisch-libanesisch-syrischen Grenze. Also dieser Teil hier, die Golanhöhen, die dann ja letztlich zu Syrien kamen, wollte man auch haben, sowohl weil das eben Berge von 1000 bis 3000 Meter Höhe sind, strategisch wichtig, als weil auch die wichtigen Wasserquellen des Jordan dort sind. Und man wollte eben durchaus auch einen ganzen Landstrich vom östlich des Jordan haben. Also wir haben hier den Jordan, und man wollte eben östlich vom Jordan hier auch noch einen ganzen Strich haben, fast bis an die Grenzen der heutigen jordanischen Hauptstadt Amman heran, was natürlich sich auch auf biblische Berichte, dass eben drei der oder zweieinhalb der israelitischen Stämme im Ostjordanland gesiedelt haben. Und sicher auch, um eben hier einen größeren Zugang zum Golf von Aqaba zu haben, der ja weiter ins Rote Meer und dann eben in den Indischen Ozean geht. Also auch nochmal ein wichtiger Seezugang nach Asien hin ist. Während die Grenze nach Ägypten, das war eigentlich nie was, was groß umstritten war, eben die Sinai-Halbinsel ist. Also das war das eben, was die zionistische Bewegung gern gehabt hätte für die jüdische Heimstätte. Die tatsächliche ursprüngliche Grenze des britischen Mandates ist also im Norden her weiter zurückgehen, entspricht der heutigen Waffenstillstandslinie zwischen Israel und Libanon, geht also hier entlang bis nach Dan. Und dann geht es hier noch ein Stück nach Osten rein, aber die Golanhöhen gehören zum französischen Mandat. Und ursprünglich gehörte eben Transjordanien, also es ist der heutige Staat Jordanien, gehörte eben auch zum britischen Mandat. Und das ist 1921 eben abgetrennt worden vom Palästina-Mandat, das wir hier auch in der Legende stehen haben, dem Emir Abdallah, dem Sohn des Scharifen Hussein, dem der arabische Staat versprochen worden war, gegeben und ist dann Transjordanien genannt worden. Also das ist das heutige Königreich Jordanien. Und das war nämlich im Grunde genommen auch eine Entschädigung, dass der Scharif, die Nachkommen des Scharifen Hussein sozusagen mit Staaten belohnt worden sind. Ein anderer Sohn, Faisal, ist König von Irak geworden. Das war also auch sozusagen ein Versuch der Briten, ihrem Verbündeten Herrschaft zu geben. Und man sieht es ja auch schon an der Karte, das sind völlig willkürliche Grenzen, die mit dem Lineal gezogen sind. Dinge, die heute in Irak, Syrien auch viel Grund dafür sind, dass auch diese Staaten nicht zur Ruhe kommen, weil man eben aber auf überhaupt keine ethnischen, religiösen Grenzen Rücksicht genommen hat. Also seit 1921 ist also alles, was östlich des Jordan ist, vom Palästina-Mandat abgetrennt. Und im Großen und Ganzen, in ihrer Mehrheit, hat die zionistische Bewegung auch verzichtet auf Transjordanien, abgesehen von der radikalen Bewegung des Etzel unter dem späteren Ministerpräsidenten Menachem Begin, die gesagt haben, dass sie im Grunde genommen das ganze Land haben wollen. Und die Karte des ganzen Landes, einschließlich Transjordanien, ist auch das Emblem des Etzel gewesen. Und es gibt bis heute Leute, die sagen, ja, das war ja schon die erste Teilung Palästinas. Und die Palästinenser müssen sich nicht beschweren, denn sie können ja in den östlichen Teil gehen. Und Jordanien hat ja auch de facto eine fast 50-prozentige palästinensische Bevölkerung, die eben durch die Fluchtbewegung 1948 nach Jordanien gekommen sind. Also so. Und von daher haben wir dann also ein Palästina-Mandat, das den Jordan als östliche Grenze hat. Ja, soweit eben die Entscheidungen der Mächte, die den Krieg gewonnen haben und eigentlich ziemlich wenig die Leute hier vor Ort gefragt haben, ob ihnen das passt so. Und von daher kommt eben auch die wachsenden Aufstände der Proteste der arabischen Bevölkerung. Wir haben 1920 den Angriff auf Tel Chai. Wenn ich hier nochmal, Tel Chai liegt hier etwa hier in der Spitze, so ungefähr da, ziemlich nah am Libanon. Und das war eigentlich ein ziemlich isolierter jüdischer Stützpunkt, der eigentlich angegriffen wurde im Zusammenhang der Streitigkeiten, wo die Grenze zwischen dem französischen und dem britischen Mandat verlaufen sollte. Aber Tel Chai hat eine symbolische Bedeutung bekommen, denn der Verteidiger von Tel Chai, Josef Trumpeldor, der vorher schon ein hochdekorierter Offizier in der russischen Armee gewesen war und bei dem Kampf um Tel Chai umgekommen ist, von dem wird gesagt, andere Zeugen haben es wohl gehört, dass er, als er sterbend da lag, gesagt hat, es ist gut für unser Land zu sterben. Und das war wirklich lange, jahrzehntelang eigentlich ein Motto, mit dem man junge Soldaten und Soldatinnen natürlich auch erzogen hat. Und es sind erst so die letzten vielleicht 30, 40 Jahre, wo auch dieser Mythos gewisserweise in Frage gestellt wird. Ein Jahr später haben wir dann die ersten Mai-Unruhen, die hauptsächlich in Jaffa, eben der Hafenstadt direkt neben Tel Aviv, wo sich das große jüdische Zentrum entwickelt, ausbreiten, wo auch gerade eine Herberge für jüdische Neueinwanderer eingegriffen worden ist. Und dann haben wir den großen Einschnitt 1929 der sogenannten Tarpat-Pogrome beziehungsweise des Al-Burak-Aufstandes. Und um das zu begreifen, müssen wir jetzt noch ein Stück weiter ausholen. Ich habe gedacht, ich baue das hier ein bisschen ein, weil wir jetzt ja auch noch nicht den Blick in die ältere Geschichte des Landes haben. Hier kommt zum ersten Mal wirklich auch die religiöse Bedeutung eben gerade des heiligen Ortes von Jerusalem, der Muslimen und Juden heilig ist, zum Ausdruck. Und von daher wollte ich da jetzt ganz kurz, wir kommen dann hoffentlich in den folgenden Veranstaltungen noch ein bisschen näher dazu, zeigen, worum es ja eigentlich geht. Also ich habe jetzt hier erstmal eine Rekonstruktionszeichnung des salomonischen Jerusalem. Also wir hören in der Bibel, dass Jerusalem etwa um das Jahrtausend von David erobert worden ist und sein Sohn Salomo nach dem biblischen Bericht hat den Tempel gebaut. Wie das historisch so abgelaufen ist, lässt sich bis heute nicht eindeutig belegen. Was wir hier sehen, ist eine Stadt, die auf einem Hügel liegt, der von zwei Tälern relativ gut umgeben und damit zu verteidigen ist. Und es zieht sich von Norden nach Süden rauf zu einem Bezirk, wo wohl irgendwo hier der Salomonische Tempel gestanden haben muss, der in der Bibel eben sehr prächtig beschrieben wird. Schon in späteren Texten der Bibel wird dieser Ort auch identifiziert mit dem Berg Moria, wo nach dem Bericht der Genesis Abraham von Gott aufgefordert wurde, seinen Sohn Isaak zu opfern, was ja schließlich nicht geschehen ist, aber sozusagen bekommt er auch schon eine alte Heiligkeit. Also das war das, was wir so um das Jahr 950 vor etwa haben. Das alles wird zerstört von den Babyloniern 586 vor, als sie das Land erobern. Und es gibt dann aber einen Wiederaufbau Jerusalems. Und wer dann dieses nach dem babylonischen Exil ab 530 etwa neu erbaute Jerusalem ganz prächtig aufgebaut hat, war Herodes, unter dessen Herrschaft vielleicht noch oder kurz danach Jesus geboren wurde. Und wir haben hier ein Modell des herodianischen Jerusalem, das, wenn die Reise denn zustande kommt, wir uns auch im Original ansehen werden, das sich im Israel-Museum befindet, wo also der israelische Archäologe Michael Aviona nach Quellentexten, die wir haben, versucht hat zu beschreiben, wie dieses Jerusalem des Herodes, also um das Jahr 20, 30 nach etwa aussah. Und wir sehen hier eben, also ich gehe nochmal gerade zurück, also das, was wir hier sehen, wäre die Stadt gewesen, die wir zu salomonischer Zeit gesehen haben und was da eben weiter nach oben noch so ganz unscheinbar als Tempel zu erkennen war, ist eben bei Herodes ein wesentlich größerer Komplex, den wir hier jetzt von Osten hin sehen, mit dem eigentlichen Tempelgebäude und den ganzen Vorhöfen darum. Und die unteren Mauerreihen dieses Bezirks existieren bis heute. Und das heißt, dass seit 2000 Jahren damit eigentlich der heilige Bezirk von Jerusalem festgelegt ist. Und das Ganze ist zerstört worden im Jahre 70. Das sehen wir uns alles chronologisch noch ein bisschen sortierter an. Mir geht es dann um die Wichtigkeit des heiligen Ortes. Ist also im Jahre 70 nach von den Römern zusammen mit der ganzen Stadt zerstört worden. Und hat dann jahrhundertelang zerstört dagelegen. Und während dann ab dem 4. Jahrhundert die Christen anfangen, an anderer Stelle, das wäre in etwa hier in der Ecke, ihr Heiligtum mit der Auferstehungskirche, dem Heiligen Grab und dem Kreuzigungsort zu bauen, bleibt dieser Ort also zerstört liegen, bis die Muslime 638 Jerusalem erobern. Und da ist natürlich auch zunächst mal die Frage, wieso ist jetzt den Muslimen der Ort heilig? Es hat was damit zu tun, dass sie eben wissen, dass an dieser Stelle schon jahrhundertelang der eine Gott angebetet wurde und was Muhammad eigentlich nicht.
Hammer, wir sehen
Ja.
den arabischen Protest, die Folie. Hattest du jetzt eine Folie,
Ah,
wo man
Moment.
Jerusalem drauf sehen konnte? Das ist die
Ups.
Folie 26, die sehen wir noch.
Ja, Moment, ich versuch's mal. Geht's jetzt?
Nee, noch nicht.
Wahrscheinlich muss ich dann. Okay, ich muss, glaube ich, erst stoppen und dann wieder neu machen. Dann könnte es gehen. Ups. Konntet ihr denn vorher das salomonische Jerusalem sehen?
Nee, auch nicht. Wir haben nur den
Ah,
arabischen
dann
Protest
denn.
gesehen.
Gut, dann Moment, dann gehe ich da nochmal hin zurück. Wo habe ich denn das jetzt? Das muss ich dann nochmal, Sekunde, das muss ich erst noch wieder öffnen. So, neuer Versuch. So, können wir jetzt das salomonische Jerusalem sehen? Ja, also das ist eben diese Stadt auf einem Hügel, umgeben von zwei Tälern, die für damals eben eine recht gute Verteidigung waren. Und hier außerhalb der Stadtmauer, aber durch eigene Türme geschützt, die Quelle von Jerusalem, die überhaupt der Grund war, dass die Stadt gerade auf diesem Hügel und nicht auf einem Nachbarhügel gebaut wurde. Und hier weiter nach oben hin sieht man so etwa angedeutet den salomonischen Tempel. Also das ist der Beginn der Heiligkeit Jerusalems sozusagen und eben mit der Verbindung dann auch der Opferung Isaaks, die spätere Tradition macht. Und dann haben wir an selber Stelle, jetzt mache ich hier Stopp. Okay. Wird dann eben der herodianische Tempel gebaut. Können wir das jetzt sehen? Ja, also wir haben hier
Ja,
erstmal
das
das
sehen wir.
große Modell.
Ja.
Das heißt, dieser Teil hier, das ist das, was wir gerade im Bild gesehen haben. Also der alte Hügel mit der Quelle hier. Und was wir weiter oben erst als so ja, unscheinbaren Bau gesehen haben, ist jetzt wirklich der große herodianische Tempelkomplex. Und der sieht näher betrachtet so aus. Das ist jetzt ein Blick von Osten her, wo eben der Tempel selber eigentlich ein relativ kleines Gebäude ist, aber mit vielen Vorhöfen und Säulenhallen drumherum. Und hier die unteren Mauerschichten, das ist etwas, was bis heute erhalten ist. Und von daher ist also, wie gesagt, der heilige Bezirk von Jerusalem in seinen Ausmaßen, obwohl die Stadt zerstört worden ist, liegt eigentlich bis heute fest, weil die Römer sich nicht die Mühe gemacht haben oder vielleicht nicht in der Lage waren, wirklich alle Fundamente zu zerstören. Und dieser Ort lag dann jahrhundertelang zerstört da, weil die Römer eben auch eine heidnische Stadt anstelle Jerusalems errichtet haben und auch die Christen kein Interesse an diesem Ort hatten, als Jerusalem im 4. Jahrhundert christlich wurde und hier etwa in der Ecke dann schließlich das hauptchristliche Heiligtum, die Auferstehungskirche mit dem leeren Grab und dem Kreuzigungsort errichtet haben. Und es sind erst die Muslime, die eben wieder Interesse haben an diesem heiligen Ort, weil sie eben anknüpfen wollen daran, dass es hier schon mal ein Heiligtum, das dem einen Gott geweiht war, gegeben hat. Und das spezifisch Muslimische daran ist eben auch ein Text im Koran. Wo habe ich ihn jetzt? In der Sure 17, wo es heißt, gepriesen sei, der seinen Diener, damit ist Muhammad gemeint, nachts ausziehen ließ von der heiligen Anbetungsstätte zur ferneren Anbetungsstätte, die wir ringsum gesegnet haben, um ihm von unseren Zeichen zu zeigen. Er ist der Hörende, der Sehende. Also hier wird von einer nächtlichen Entrückung Muhammads von der heiligen Anbetungsstätte, das heißt auf Arabisch Al-Masjid Al-Haram, das ist Mekka, wo er ja wirkte, zu einer ferneren Anbetungsstätte erwähnt. Und die weitere Formulierung, die wir ringsum gesegnet haben, dieser Ausdruck des Segens, ist etwas, wo man aus dem koranischen Kontext sagen kann, damit ist das biblische Land gemeint. Und dadurch kommt dann eben die folgende muslimische Auslegung dazu zu sagen, die ferne Anbetungsstätte, das ist Jerusalem. Und das heißt eben auf Arabisch Al-Masjid Al-Aqsa. Und da hat die Al-Aqsa-Moschee, die heute an der Stelle steht, eben ihren Namen her. Also das ist eigentlich so den Hauptgedanke, den die muslimische Tradition heute mit Jerusalem verbindet, die Himmelfahrt Muhammads, wie wir sie hier auch in einem Bild dargestellt sehen. Also es gibt, obwohl der Islam ja sehr zurückhaltend ist mit Darstellungen von Menschen, gibt es ja solche Darstellungen. Man sieht also hier Muhammad, wobei auch er hat, sein Gesicht ist verhüllt. Das ist also gerade bei Muhammad ist man noch vorsichtiger als bei anderen. Dass es im Grunde genommen ein Gesicht ohne Gesichtszüge ist. Und wir sehen auch sein Reittier. Das ist einerseits ein Pferd, hat aber auch Flügel. Das ist der sogenannte Al-Burak. Da steht das Wort der Blitz drin. Also sowohl von Mekka nach Jerusalem gebracht hat. Und dann sagt dann auch die spätere Legende, er hat ihn dort angebunden und hat selber eben seine nächtliche Entrückung in den Himmel gehabt. Und von daher, als die Muslime dann 638 Jerusalem erobert waren, hatten sie Interesse daran, diesen Ort, der jahrhundertelang zerstört dargelegen hatte, wieder neu zu heiligen. Und das sieht heute so aus. Das heißt, wir haben hier den Felsendom. Das ist das zentrale Heiligtum mit dem heiligen Felsen, wo man sich eben so vorstellen kann, dass dort der jüdische Tempel gestanden hat. Und hier eben die Al-Aqsa-Moschee als die eigentliche Moschee, in der die Gebete abgehalten werden. Und hier eben, das ist jetzt die Südmauer, hier die Südostmauer, das sind eben noch Überreste vom herodianischen Tempelkomplex und hier sozusagen die westliche Mauer jetzt, die hier runtergehen würde, das ist die sogenannte, christlicherseits sogenannte Klagemauer, wo die inzwischen eben auch Gebetsstätte für Juden ist. Also das ist der heilige Bezirk mit seinen muslimischen Heiligtümern, die dort eben der Felsendom wurde 680 vollendet, die Al-Aqsa-Moschee 710 und seitdem stehen sie dort und ja, zeigen eben die Bedeutung der Heiligkeit Jerusalems für den Islam, was eben zunächst mal gar nicht so eine Konkurrenz mit dem Judentum war, sondern eigentlich ein Aufgreifen jüdischer Traditionen. Und als sie damals gebaut wurden, scheinen sogar auch, und es war auch dann nach Jahrhunderten zum ersten Mal, dass Juden wieder in Jerusalem leben durften, scheint es, dass die Juden eigentlich relativ zufrieden damit waren, dass der heilige Bezirk wieder heilig war und nicht mehr als Ruine rumlag. Also das war damals gar nicht Konflikt und wurde sicher nicht von Juden so gesehen, dass die Muslime ihnen was weggenommen hatten. Denn wenn hier jemand was weggenommen hat, waren es die Römer und nicht die Muslime. Also von daher war damals eigentlich eher kein Konfliktpotenzial da. Das ändert sich dann aber eben. Jetzt muss ich, ja, im 20. Jahrhundert, eigentlich schon angefangen mit dem 19. Jahrhundert. Und zwar, wenn wir jetzt sehen, wie das Ganze sich weiterentwickelt hat. Ins 20. Jahrhundert hinein, Sekunde. Ja. Vor 1948 sah das also so aus. Wir haben also hier den Felsendom, der damals auch noch nicht vergoldet war. Die Vergoldung stammt erst aus den 1950er Jahren, als die Jordanier das gemacht haben und ist vor knapp 20 Jahren auch wieder erneuert worden. Und hier dieses Stück Mauer, eben eigentlich der einzige Teil der Westmauer, der frei ist, das ist die sogenannte Klagemauer. Und da war damals nur eine kleine Gasse von etwa 3 Metern, wo man überhaupt an die Mauer ran konnte. Das andere war ein Viertel von Muslimen, also dieser Teil hier, die aus dem Maghreb, aus Marokko gekommen waren zur Kreuzfahrerzeit und sich dort niedergelassen haben, während danach sich dann eben hier das jüdische Viertel mit seinen beiden großen Synagogen, die man hier mit den beiden großen Kuppeln sehen kann, angeschlossen hat. Und wir wissen eben seit dem 16. Jahrhundert, dass Juden dort gebetet haben, eben den Versuch gemacht haben, möglichst nah hinzukommen an diesen Ort. Hier sieht man es aus einer Luftaufnahme, wie das aussieht. Also hier haben wir die Mauer und hier kann man so einzelne Beter sozusagen sehen. Das war also das Ganze, was frei war. Hier das mit dem roten Kringel, das ist die Moschee, die das Maghrebinerviertel vor der Westmauer hatte. Und das ist ein historisches Bild von, ja, wahrscheinlich Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wie man dort Juden beten sieht, also wirklich ein sehr, sehr kleiner Raum, der eigentlich nur da war. Also wir sehen im Grunde genommen, es ist derselbe Ort, der Juden und Muslimen heilig ist, den Juden eben durch die beiden Tempel, die dort standen, Traditionen wie die Bindung Isaaks, den Muslimen daran anknüpfend mit der Himmelsreise Muhammads und im Rahmen des politischen Konfliktes kommt eben auch diese, wird auch diese gemeinsame Heiligkeit immer mehr Konkurrenz. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer Präsentation über den Konflikt. Ja, eben, ach, da ist eben das Tarpat-Pogrom bzw. der Al-Burak-Aufstand. Der beginnt nämlich am 15. August 1929 mit einer Demonstration jüdischer Jugendlicher an der Westmauer. Und zwar ging es ihnen darum, eben Ansprüche auf die Westmauer zu haben. Es war ein knappes Jahr vorher, im September 1928, war es zu Streitigkeiten um Gebete dort gekommen. Während wir bei dem Bild gerade ja gesehen haben, dass da eigentlich eher Einzelne beten, versucht man in dieser Zeit zumindest an Feiertagen Gemeindegebete abzuhalten und so eben auch in dem höchsten jüdischen Feiertag, dem Yom Kippur. Und da hatte man eine Trennwand errichtet zwischen den Männern und den Frauen. Und das wurde muslimischerseits als Änderung des Status quo kritisiert. Und sozusagen, man hatte schon fast ein Jahr von Spannungen hinter sich. Und eben der 15. August wurde genutzt von jüdischen Jugendlichen, sozusagen das jüdische Anrecht an der Westmauer zu unterstützen. Dass es der 15. August war, war kein Zufall, denn es war nach jüdischem Datum der 9. Av, der Gedenktag der Tempelzerstörung ist und dem ein Fasttag ist, eine Erinnerung an den Tempel, der mal da war. Und dann kommt, wie das so oft geschieht, die Ereignisse schaukeln sich hoch. Der 16. August, kann man auch sagen, war Pech, war ausgerechnet ein Freitag. Wenn es ein anderer Wochentag gewesen wäre, hätten die Dinge sich vielleicht noch eher entspannt, denn der Freitag ist das Hauptgebet der Muslime, die jetzt protestieren gegen die jüdischen Ansprüche an die Westmauer, die eben die Muslime Al-Burak-Mauer nennen, eben nach Muhammads Reittier, dass er dort an der Mauer festgebunden haben soll. Und auch damit zu sagen, von uns aus können die Juden da draußen beten, aber die Mauer gehört zu unserem heiligen Bezirk, ist unsere Mauer. Und von daher werden auch Beter an der Westmauer geschlagen. Am nächsten Tag gehen die Unruhen schon in die moderne Stadt außerhalb der Altstadt, in das bucharische Viertel, wo ein Jude verletzt wird und daraufhin stirbt. 3 Tage später gehen die Unruhen bei seiner Beerdigung weiter. Und dann haben wir das nächste Freitagsgebet, wo nach dem Gebet in Jerusalem Angriffe auf Juden in Jerusalem und im etwa 30 Kilometer südlichen Hebron beginnen. Und es ist der Ruf, der bis heute auch in den letzten 25 Jahren immer wieder Spannungen entzündet hat, die das muslimische Gefühl, die Al-Aqsa ist in Gefahr. Und kann ich hier auch schon mal vorausschicken, die Hamas hat eben auch ihr Blutbad am Simchat Torah, die Operation heißt die Operation Al-Aqsa-Sintflut. Also auch hier zu sagen, das haben sie auch ausdrücklich gesagt, wir haben euch gewarnt, wenn ihr die Al-Aqsa nicht in Ruhe lasst und da weiter Provokationen macht, wird was passieren. Also die Angst muslimischerseits, den heiligen Ort zu verlieren, steht eigentlich spätestens seit 1929 im Hintergrund. Und das Massaker damals war besonders schlimm in Hebron. Das sind Schilderungen, die sich wahrscheinlich sehr decken mit dem, was wir natürlich in jetzt viel größerem Ausmaß in den Dörfern um Gaza hatten, wo eben auch ganze Familien in ihren Häusern abgeschlachtet worden sind. Andererseits haben aber auch gleichzeitig, also die 66 Tote waren etwa ein Zehntel der Juden von Hebron. Fast alle anderen sind von ihren arabischen Nachbarn gerettet worden, die sie in ihren Häusern aufgenommen waren. Manche der muslimischen Einwohner von Hebron haben bis heute noch eine Urkunde, die in die jüdische Gemeinde von Hebron ausgestellt hat, dass sie Juden gerettet haben. Also auch hier hatten die Dinge zwei Seiten. Und die Angriffe sind weitergegangen auf weitere jüdische Orte und haben schließlich zu 249 Toten geführt. 133 Juden, 116 Araber, wobei auch, man sieht man immer, Zahlen sind nie was Objektives, denn fast alle toten Juden sind Menschen, die mehr oder weniger wehrlos getötet worden sind, während ein großer Teil der Araber Angreifer waren, die eben von Juden oder von britischen Polizisten getötet worden sind. Also da ist natürlich auch nochmal eine Frage, wie sind die Leute umgekommen? Und eine besondere Tragödie bei diesen Unruhen war auch, dass gerade die alteingesessenen jüdischen Gemeinden, eben in Jerusalem, in Hebron und im Norden des Landes, in Tiberias und in Safed betroffen waren, die eigentlich überhaupt nicht zionistisch waren, sondern eher dem Zionismus kritisch gegenüberstanden. Und manche Forscher sehen darin auch eigentlich eine Wende zu sagen, nachdem jetzt auch nicht nur die neu angekommenen Zionisten angegriffen worden sind, sondern eigentlich Juden als Juden, spielt es eigentlich keine Rolle mehr, ob man als Jude für oder gegen den Zionismus war. Man gehörte letztlich zu der jüdischen Gemeinschaft und konnte nur in ihr Sicherheit finden und wurde eben auch vom Gegner als Jude gesehen, egal was man für eine Einstellung zum Zionismus hatte. Das ist sicher auch etwas, was das Tarpat-Pogrom mit sich gebracht. Also der jüdische Name Tarpat-Pogrom kommt von der hebräischen Jahreszahl für das Jahr 1929. In die hebräischen Buchstaben haben alle Zahlwerte und so werden auch unsere Jahre berechnet. Dadurch kommt es zu dem Ausdruck Tarpat. Also, und hier sieht man eben auch, alles hat mindestens zwei Namen. Denn wenn man jüdischerseits sagt Tarpat-Pogrom, dann ist es ein Pogrom. Das steht immer der Gedanke hinter, da sind wehrlose Menschen niedergemetzelt worden und sozusagen auch etwas, was völlig unmotiviert war. Während wenn die Muslime es den Al-Burak-Aufstand nennen, sie sagen, das war nicht völlig unmotiviert. Das ist entzündet worden an dem heiligen Ort, an unserem heiligen Ort, den die Juden gefährdet haben. Und das sind eben, da sieht man einfach schon die unterschiedlichen Narrative, die immer da sind. Ja, vielleicht mache ich hier noch einen kurzen Einschnitt. Das ist jetzt alles schon sehr geballt, viel Information. Sind da Nachfragen, Anmerkungen zu da? Sieht man erst nicht so aus. Gut, dann machen wir weiter mit den Folgerungen, die sich daraus ergeben. Im Grunde genommen dann erst, und das ist vielleicht also auch ein Grundsatzpunkt, der ganz wichtig ist, im Hintergrund zu behaben, erst jetzt, wo eben auch die Briten, die ja eigentlich die Leute sind, die für die Sicherheit im Land zuständig sind, wo sie merken, sie kriegen das nicht in den Griff. Es kommt dann noch dazu der arabische Aufstand von 1936, den habt ihr auch auf der Liste stehen, auch nochmal in Folge der fünften Einwanderungsbewegung. Erst in dem Moment, wo die Briten irgendwo sehen, also wir haben alle paar Jahre haben wir hier größere Unruhen und wir sehen eigentlich nicht, dass diese beiden Bevölkerungen zusammenleben können. Erst da kommt der Gedanke der Zwei-Staaten-Idee. Das war nicht der ursprüngliche Gedanke des Palästina-Mandates, das hätte ein Staat werden sollen. Und es ist im Grunde genommen erst die Überlegung zu sagen, offensichtlich funktioniert das nicht. Und da haben wir zum ersten Mal, dass es eben während des arabischen Aufstandes ist es noch die eben rein britische Kommission, die Peel-Kommission, nach ihrem Vorsitzenden Peel benannt, die also einen ersten Teilungsplan vorlegt. Und damit haben wir einen jüdischen Staat, der von Tel Aviv angefangen, was eben schon die größte jüdische Stadt mit ja, zu der Zeit schätzungsweise fast schon 200.000 Einwohnern war, der ganze Küstenstreifen, bis rauf nach Haifa, Akko, bis an die libanesische Grenze, das ganze Galiläa mit Ausnahme von Nazareth, das einerseits eine arabische Stadt war und andererseits eben als christlicher heiliger Ort für die christliche Welt wichtig war. Und deswegen sollte es eben auch, wie es hier heißt, Mandated Territory. Es sollte also weder dem jüdischen noch dem arabischen Staat angehören, sondern weiter zum Mandat gehören. Und es sollte dann noch eben südlich von Tel Aviv, wo auch schon einige jüdische Ortschaften waren, das sollte auch Teil des jüdischen Staates werden, während der arabische Staat eben hauptsächlich die arabischen Städte auf dem Bergland bis zum Jordan hin und dann eben den ganzen Negev hier einschließlich Gaza, Beersheba enthalten sollte. Und was eben als Enklave des Mandates übrig blieb, war Jerusalem und Bethlehem und der Zugang zum Mittelmeer letztlich und sozusagen ein Korridor vom Mittelmeer nach Jerusalem. Und das war natürlich auch wegen der religiösen Bedeutung Jerusalems und auch weil Jerusalem eine gemischte Bevölkerung hatte, also 1908, also 10 Jahre später waren es etwa 100.000 Juden und 60.000 Araber, auch von daher natürlich enorm schwierig zu teilen. Und damals gab es auch für Jerusalem keinen Teilungsplan, sondern es sollte eben Teil des Mandatsgebietes bleiben. Und was aber auch vorhat, also man hat damals schon gemerkt, also so fein säuberlich lässt sich das nicht machen, denn die Bevölkerung leben halt nicht in solch klar abgegrenzten Gebieten und von daher sah der Teilungsplan schon einen Bevölkerungsaustausch, der Transfer genannt wurde, vor, wo 225.000 Araber, die eben irgendwo in dem Territorium, das dem jüdischen Staat gegeben werden sollte, lebten, hätten umziehen müssen in den arabischen Staat und etwa 1250 Juden, die sich im Gebiet des arabischen Staates befanden, in den jüdischen hätten umziehen müssen. Also das war etwas sozusagen, wurde als akzeptabel angesehen und das spiegelt auch die Politik damals in Europa wider, das eigentlich angefangen hatte mit der Gründung neuer Staaten nach dem Friedensschluss, nach dem Ersten Weltkrieg, wo ja auch in Europa zwei Reiche waren, die aufgeteilt werden mussten, das Russische Reich und die österreichisch-ungarische Monarchie. Und da war eben auch immer zu sagen, ja, wir versuchen möglichst ethnisch einigermaßen einheitliche Staaten zu haben. Und um sowas zu erreichen, kann man eben auch von Bevölkerungsgruppen verlangen, dass sie umziehen müssen. Das ist in dem Sinne etwas, was im Zeitgeist drin steckte und von daher also auch hier auf Palästina weiter übernommen ist. Und ja, und wie ist die Reaktion der einheimischen Bevölkerung? Die arabische Bevölkerung und die arabische Führung und auch die arabischen Nachbarstaaten, Transjordanien ist ja schon unabhängig, Syrien, Libanon, Ägypten, lehnen alle grundsätzlich jede Teilung ab. Und ich denke, das ist aus arabischer Perspektive auch durchaus zu verstehen, weil sie sagen sich, da sind vor ein paar Jahrzehnten Juden aus Europa gekommen, die gemäßigt darin hätten gesagt, also okay, wenn sie hier leben wollen, sollen sie sich halt integrieren, aber ihnen einen eigenen Staat zu geben, war etwas, was einfach als ein ganz tiefes Unrecht an der jahrhundertelang hier lebenden Bevölkerung gesehen wurde. Die zionistische Führung war auch nicht glücklich mit einer Teilung. Wir hatten ja vorhin die Karte gesehen, dass sie sogar Teile des heutigen Libanon und des heutigen Jordanien haben wollten. Also das war auch nicht gerade ihr Traum, aber sie waren pragmatisch, oder zumindest die zentrale Führung der zionistischen Bewegung, und haben gesagt, wenn wir einen Staat bekommen können, in dem wir wirklich ein jüdisches Staatswesen aufbauen können und die internationale Gemeinschaft das auch anerkennen wird, dann nehmen wir das, besser als gar nichts. Aber zu sagen, aber nicht mit jeden beliebigen Grenzen. Also sozusagen an die Bemühungen der zionistischen Bewegung konzentrieren sich von da an darauf, einen möglichst vorteilhaften Plan herauszuschlagen für den jüdischen Staat. Und so kommt es eben auch im kommenden Jahr zu den Vorschlägen der Woodhead-Kommission, die mehrere Pläne vorlegt. Wir haben einmal den Vorschlag B, der sieht eben, alles, was hier pink ist, soll der arabische Staat sein. Also dass der ganze Süden arabisch bleibt, einschließlich des Gazastreifens, den es als Gazastreifen ja noch gar nicht gab. Das ist so geblieben. Was sich für den jüdischen Staat geändert hat, war, dass man ihm nicht mehr den nordwestlichen Teil Galiläas mit Nazareth und Akko geben wollte, sondern das auch als ein Mandatsgebiet genommen hat, ähnlich wie eben hier die Region um Jerusalem, was ja auch schon in der Peel-Kommission so war. Und jetzt, während der C-Vorschlag der Woodhead-Kommission den ganzen Norden dem britischen Mandatsgebiet zugeschlagen hat und wirklich einen absoluten jüdischen Ministaat vorgeschlagen hat, eben nur die Küstenregion nördlich von Tel Aviv und einen kleinen Anhänger noch hier und hier eben auch die arabische Stadt Jaffa, die größte arabische Stadt war, rausgenommen aus der jüdischen Enklave und dem Mandatsgebiet zugerechnet. Es kam dann weiter, inzwischen die Amerikaner mischen sich auch schon ein, daher kommt es dann, es ist schon nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich auch irgendwo abzeichnet, dass weil Großbritannien einfach vom Zweiten Weltkrieg erschöpft war, wo sich abzeichnet, dass sie das Mandat an die UNO als Nachfolgerin des Völkerbundes abgeben werden, gibt es jetzt eine gemeinsame englisch-amerikanische Kommission, das Morrison-Grady-Komitee, Und die sehen also vor, das Grüne soll der jüdische Staat sein. Also wir haben hier Tel Aviv, Haifa, die Bucht von Haifa natürlich mit dem Hafen ganz wichtig und das östliche Galiläa hier mit dem See Genezareth. Der arabische Staat soll eben den westlichen Teil Galiläas bekommen, obwohl es dort schon die jüdische Stadt Naharija gab und eben wieder das Bergland. Aber jetzt nur noch den nördlichen Teil des Negev, wo hier eben Beerscheba wäre, auch Gaza würde dazugehören. Aber der ganze südliche Negev, wie eben auch der Korridor zwischen Jerusalem und Jaffa, sollte britisches Mandatsgebiet bleiben. Und es war eigentlich gerade die Frage, wem der Negev gehören soll, die so ungeheuer wichtig für die zionistische Bewegung war. Denn der Negev ist ja de facto ein Riesengebiet vom ganzen Mandatsgebiet. Und hier zu sagen, wir müssen es irgendwie schaffen, den Negev zu bekommen. Und die Jewish Agency hat also auch parallel zum Morrison-Grady-Komitee im August 1946 einen Teilungsplan gegeben. Und da sieht man eben, nach ihren Vorstellungen sollte der jüdische Staat, also das gesamte Galiläa, den gesamten Küstenstreifen, Gaza einschließlich, Beersheba und den ganzen Negev einschließen. Und wir sehen hier auch schon Revivim Gvulot, das sind schon so die ersten Stützpunkte. Und es gab noch ein paar kleine Dörfer mehr südwestlich von Beersheba, die auch wirklich planmäßig in diesen Jahren von der zionistischen Bewegung angelegt wurden, um zu sagen, wir zeigen, dass wir im Gegensatz zu den Beduinen, die da wohnen, in der Lage sind, den Negev fruchtbar zu machen. Bei der letzten Reise waren wir in Revivim, haben wir uns angesehen, wo es sonst heute als Museum hergerichtet ist. Und als dann die UNO-Teilungskommission ins Land kam, das war die letzte Kommission, deren Plan dann schließlich auch vor der UNO vorgelegt wurde, sind sie in Beersheba eben sehr unfreundlich von der arabischen Bevölkerung empfangen worden und sind dann weiter nach Revivim gefahren. Und in Revivim sind sie mit Gladiolen empfangen worden. Dann hat ihnen gezeigt, wir können nicht nur Nutzfrüchte, sondern sogar Gladiolen in der Wüste anpflanzen. Und das hat wohl viel dazu beigetragen, dass wenn man uns jetzt den Teilungsplan, den dann die UNO vorlegt, der gibt dann wirklich den größten, das Blaue ist der jüdische Staat, das Orange der arabische Staat, also der allergrößte Teil des Negev wird dem jüdischen Staat gegeben. Allerdings sollte das nicht die Stadt Beersheba einschließen, die um 1900 als Beduinenverwaltungspunkt neu gegründet war am Ort des biblischen Beersheba. Das sollte eigentlich der Südzipfel des arabischen Staates hier auf dem Kerngebiet sein. Und zum arabischen Staat sollte auch das nordwestliche Galiläa gehören. Und hier kommt jetzt eigentlich zum ersten Mal sozusagen die Idee von einem Gaza-Streifen, wird aktuell, dass wir hier eben eine Zone haben, die sozusagen aus dem Negev herausgenommen wird. Das sind keinerlei natürliche Grenzen. Das ist eine relativ willkürliche Sache, die eben auch zum arabischen Staat gehören sollte. Das ist wesentlich größer als der heutige Gazastreifen. Deshalb würde die heutigen israelischen Städte hier Aschkelon und Aschdod mit einschließen und eben einen Streifen hier zur Sinai-Halbinsel hin, der heute auch nicht mehr dazugehört. Das werden wir gleich wegen des eben als Folge des Krieges sehen, dass es dazu nicht gekommen ist. Ich mache gerade Licht an, denn hier wird es schon dunkel. Ja, so sieht also der Teilungsplan aus, der am 29. November 1947 der UNO-Vollversammlung vorgelegt wird. Und er bekommt die Mehrheit in der Vollversammlung. Das war bis zur letzten Sekunde nicht klar, ob diese Mehrheit wirklich erreicht würde. Und es waren letztlich die lateinamerikanischen Staaten, die wohl auch wohl auf die Entscheidung des Vatikanen als katholische Staaten gewartet hatten und im letzten Moment also ja gestimmt haben für den Teilungsplan. Ich hatte vorhin schon gesagt, die arabische Bevölkerung war grundsätzlich gegen jeden Teilungsplan, aber sie hat auch gerade diesen spezifischen Teilungsplan als unfair empfunden. Wir sehen ja, das kann man mit einem groben Blick auf die Karte sehen, dass mehr als die Hälfte von Mandatspalästina dem jüdischen Staat gegeben wurde, während eben die Juden noch weit davon entfernt waren, die Hälfte der Bevölkerung zu sein. Und was bis dahin wirklich konkreter Landbesitz in jüdischer Hand war, waren weniger als 10% des Mandatsgebietes. Ah ja, und ich hätte noch vergessen zu sagen, dieser weiße Klecks hier in der Mitte, das ist, was eigentlich eine internationale Zone hätte werden sollen mit Jerusalem und Bethlehem. Eben auch aufgrund der Bedeutung für die christliche Welt. Also das wurde von der arabischen Seite als unfair empfunden, dass die Juden also ihrem Anteil an der Bevölkerung nicht entsprechenden Anteil bekommen haben. Und wir sehen hier ja auch, wir haben eben von der Gesamtbevölkerung von 1.200.000 Araber, wären 400.000 hätten sich im jüdischen Staat wiedergefunden, der im Gegensatz zu dem Teilungsplan der Peel-Kommission hat der UNO-Teilungsplan keinen Transfer vorgesehen. Also die Theorie wäre gewesen, dass diese 400.000 Leute wirklich im jüdischen Staat bleiben. Aber die hatten natürlich auch keine Lust, Bürger des jüdischen Staates zu werden. Und umgekehrt war auch die zionistische Führung der Meinung, dass das eigentlich mehr ist, als sie vertragen kann. Und die zionistische Führung hat den Plan ja akzeptiert und man muss wohl sagen, auch weil sie wusste, dass es sowieso Krieg geben würde. Und sobald dann, es fangen dann eigentlich sofort, schon am nächsten, übernächsten Tag, fangen die ersten Unruhen in Jerusalem an. Es ist zunächst eine Art Bürgerkrieg, wo sich die gut organisierten Kampfeinheiten der zionistischen Bewegung, die teilweise Veteranen des Zweiten Weltkriegs hatten, die ein einheitliches Oberkommando hatten, gut ausgebildet waren, die sahen sich gegenüber der palästinensischen Ortsbevölkerung, die zahlenmäßig natürlich viel größer war, aber eben keine wirklich ausgebildeten Leute hatte. Das waren Bauern, die halt ein Gewehr im Haus hatten, aber nicht viel mehr. Und sie haben es auch nie geschafft, auf arabischer Seite ein einheitliches Oberkommando für das ganze Land zu haben. Also es gab ein Oberkommando in Galiläa, es gab eins in Jerusalem, es gab eins in der Nähe von Ramle, und auch von daher also keine auf das ganze Land ausgerichtete Strategie. Also von daher ist es eher bürgerkriegsähnliche Zustände, die also vom 29. November bis zum 14. Mai, beziehungsweise 15. Mai, dem Ende des britischen Mandates, sind. In dieser Zeit wäre aber schon eigentlich klar, dass eben die sezessionistischen Bewegung gelingt, auch Teile unter ihre Kontrolle zu bringen, die gar nicht hätten, Teil des jüdischen Staates zu werden. Am 15. Mai 1948 ziehen die Briten ab. Und da der 15. Mai, also das Mandat endete um Mitternacht, aber der 15. Mai war ein Schabbat und von daher wurde dann die israelische Unabhängigkeitserklärung vorverlegt auf den 14. Mai, kurz vor Beginn des Schabbat. Und wir sehen hier den ersten Ministerpräsidenten Israels, dann David Ben-Gurion, der die Unabhängigkeitserklärung vorliest unter dem Bild von Theodor Herzl, der mit seinem Buch Der Judenstaat im Grunde genommen und der Gründung der zionistischen Bewegung den Weg geebnet hatte, um den Staat zu gründen. Also und damit in dem Moment, wo die Briten dann abziehen, mischen sich auch die arabischen Armeen der Nachbarstaaten ein in den Kriegshandlungen und schließlich wird es aussehen, nach dem Waffenstillstand. Das ist die Karte, die wir jetzt auf der rechten Seite des Bildschirms haben, während wir auf der linken Seite nochmal, das ist nochmal der Teilungsplan der UNO. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit den de facto gezogenen Waffenstillstandslinien, sehen wir, dass sich im Norden, was eben hier dieser Teil zwischen Akko und Safed, der eigentlich Teil des arabischen Staates hätte werden sollen, ist Teil des Staates Israel geworden. Auch Nazareth. Und noch ein Teil hier von dem nördlichen Zipfel im Berggelände auch. Also hier diese Linie ist ein Stück südlicher als die wir beim ursprünglichen Plan hatten. Wir sehen die Stadt Nablus. Dann sehen wir weiter Jerusalem und Bethlehem, das eben internationale Zone hätten werden sollen. Das wird aufgeteilt zwischen Jordanien und Israel. Also der westliche Teil Jerusalems kommt an Israel, der östliche Teil und Bethlehem an Jordanien. Und wenn ich jetzt sage Jordanien, kann man das natürlich auch als eine Besatzung interpretieren. Denn dieser Staat hätte ein unabhängiger Staat, der Palästina oder wie auch immer genannt werden sollen. Aber im Zuge der Kriegshandlungen, wo die jordanische Armee sozusagen die Kämpfer, die arabischen Kämpfer vor Ort unterstützt, wird letztlich ein Teil dieses Gebietes, das der arabische Staat hätte werden sollen, wird an das Königreich Jordanien annektiert. Und das ist der Grund, warum man eben heute hier von der Westbank oder vom Westjordanland spricht, weil das eben der Teil war westlich des Jordan, der im Krieg 1948 von den Jordaniern erobert wurde und dann bis 1967 unter ihrer Herrschaft stand. Ja, was ist mit dem Gazastreifen geschehen? Wir sehen, der ist um einiges kürzer geworden. Also ein großer nördlicher Teil, wo eben dann die israelischen Städte Aschdod und Aschkelon gebaut werden, ist an den Staat Israel gefallen. Und auch alles, was hier an der Grenze zum Sinai hätte sein sollen, hier ist ein kleines Stück demilitarisierte Zone. Aber der Gazastreifen ist also zusammengeschrumpft auf ein wesentlich kleineres Gebiet und ist eben auch genau wie der westliche Teil hier kein unabhängiger Staat geworden, sondern befand sich unter ägyptischer Kontrolle, also unter ägyptischer Militärherrschaft. Also so sehen die Grenzen aus. Was bedeutet der Krieg grundsätzlich, das Kriegsergebnis für die Palästinenser, während Israelis diesen Krieg den Unabhängigkeitskrieg nennen? Nennen die Palästinenser es die Nakba, die Katastrophe. Dadurch nämlich, dass 700.000 Palästinenser Flüchtlinge geworden sind, über 400 palästinensische Dörfer entweder entvölkert worden sind und dann zerstört worden sind und an ihrer Stelle oft Ansiedlungen für jüdische Neueinwanderer errichtet wurden. Und die Zerstörung von urbanen Zentren wie Jaffa, auch die Modernisierung der palästinensischen Gesellschaft gebremst hat. Jaffa war damals, bis 1948, war das eine moderne Stadt, in der alle wichtigen arabischen Zeitungen erschienen, in der es moderne Kinos, moderne Konzerthallen gab, wo es schon akzeptiert war, dass Frauen im Café sitzen. Also eine wesentlich weiterentwickelte Stadt als alle anderen. Und Jaffa, das eben wirklich genau, also eigentlich grenzt an Tel Aviv, und eigentlich zum arabischen Staat hätte gehören sollen, ist eben verschluckt worden von dem Staat Israel und von Tel Aviv und heute eben ein unterentwickeltes Anhängsel von Tel Aviv, in dem noch eine arabische Minderheit lebt. Aber eben die Modernisierung ist auch blockiert worden. Teile dieser Flüchtlinge sind sogenannte interne Flüchtlinge, die eben nicht in den Dörfern bleiben konnten, wo sie gelebt hatten, aber im Staatsgebiet Israels. Denen wurde die israelische Staatsbürgerschaft gegeben, was auch hieß, dass sie von Anfang an eben wählen konnten zum israelischen Parlament, zur Knesset. Es gab von Anfang an arabische Parteien, aber sie standen bis 1966 unter Militärrecht, was sich besonders dadurch spürbar gemacht hat, dass es keine Bewegungsfreiheit gab. Wenn wir nochmal auf die Karte zurückgehen, wenn zum Beispiel jetzt ein Palästinenser hier von Nazareth nach Haifa fahren wollte oder von Nazareth nach Akko, also beide Städte, in denen Araber lebten, brauchte er dafür die Erlaubnis des jeweiligen Militärgouverneurs. Und die wurde zwar normalerweise gegeben, aber es ist natürlich lästig. Ja? Und man hat nicht das Gefühl einer wirklichen Bewegungsfreiheit, dass man sich ins Auto oder in den Bus setzen kann und einfach wohin fahren kann. Ja, und ein anderer Aspekt des Flüchtlingsproblems ist natürlich, viele dieser Leute sind in die Nachbarstaaten geflohen. Wenn man heute immer wieder Berichte von israelischen Militäraktionen in den Flüchtlingslagern in Nablus, in Jenin, was noch ein Stück nördlicher liegt, in Bethlehem liest, diese Flüchtlingslager sind eben 1948 entstanden auf damals jordanischem Gebiet, und existieren bis heute, obwohl seit 1967 Israel Kontrolle über die hat. Andere sind weiter über den Jordan bis nach Jordanien geflohen. Also auch im heutigen Staat Jordanien gibt es noch Flüchtlingslager. Es gibt Flüchtlingslager in Syrien, im Libanon, und eben Gaza. Ein großer Teil von Gaza sind Flüchtlingslager. Also, und gerade Flüchtlinge aus Gaza sind Leute, die eben aus Jaffa, aus der Küstenebene hier geflohen sind. Und von daher, wenn aus Gaza Raketen nach Tel Aviv, nach Ashdod, Ashkelon geschossen werden, sind das eben nur die Orte, wo die Leute von wo die Leute fliehen mussten. Und ja, wo natürlich der Wunsch wäre, dorthin nochmal zurückkehren zu können. Und das ist eben etwas, was in den normalen Diskussionen über den Konflikt auch ja doch um einiges vernachlässigt wird, würde ich sagen, dass eine Kernfrage eben das Rückkehrerrecht der Flüchtlinge ist. Und für die Palästinenser ist das etwas, was unverzichtbar ist. Manche oder vielleicht gar nicht mal so wenige würden heute vielleicht sagen, also wir wissen, die meisten Dörfer existieren ja auch nicht mehr. Wir bestehen nicht darauf, dass alle physisch zurückkehren können, aber wir erwarten zumindest, dass Israel seine Verantwortung anerkennt, dass das Flüchtlingsproblem entstanden ist, dass finanzielle Entschädigungen gezahlt werden und dass zumindest eine symbolische Zahl auch zurückkehren kann. Und es ist genau diese Sache, die für Israelis unannehmbar ist, weil man sich eben auch sehr schwer damit tut, zu sagen, dass man dieses Flüchtlingsproblem geschaffen hat. Man sagt immer noch, ja, die Araber haben ja den Krieg begonnen. Und eben auch zu sagen, also wenn wir die alle zurückkommen lassen, dann haben wir ja keine jüdische Mehrheit mehr im Staat. Es gab 2003 die sogenannte Genfer Initiative, die Politiker, die damals in der Opposition saßen, entwickelt haben. Und das war das bisher weitgehendste israelische Zugeständnis, inzwischen schon längst vom Verhandlungstisch runter, wo eben angeboten wurde, dass Israel in Anlehnung an die Zahl der Flüchtlinge, die in Drittländern, seien das arabische Staaten oder in Europa, Amerika, sesshaft werden. Also sesshaft werden heißt, dass sie eben nicht mehr in Flüchtlingslagern sind, sondern als normale Staatsbürger in den jeweiligen Ländern leben können, dass in Anlehnung an diese Zahl auch Israel eine Anzahl Flüchtlinge aufnehmen wird. Und das Kennenlernen des palästinensischen Narrativs soll gefördert werden und Wege gesucht werden, an die zerstörten Dörfer und Gemeinschaften zu erinnern. Also das war das bisher weitgehendste Zugeständnis, ist etwas, was heute im Moment, war wahrscheinlich auch damals nicht mehrheitsfähig, aber was heute völlig verschwunden ist, könnte man sagen. Ja, ich denke, wir machen hier wieder einen Einschnitt, denn das nächste wäre schon der Sechstagekrieg 1967, der uns nochmal wieder um einige Aspekte weiterbringt. Und also jetzt haben wir im Grunde genommen die Entwicklung, könnte man sagen, von der europäischen Einmischung an, angefangen von der Balfour-Erklärung über das britische Mandat mit seinen beginnenden Konflikten, keinen kleinen Einblick in die religiöse Problematik gesehen und gesehen, was 1948 geschehen ist. Und das ist, denke ich, spätestens da muss man ansetzen, um zu begreifen, was heute in Gaza geschieht. Wie gesagt, das rechtfertigt überhaupt nichts daran, dass vor 2 Wochen über 1000 Israelis ermordet worden sind. Aber wie es ja auch der UNO-Generalsekretär gesagt hat, es ist nicht in einem leeren Raum geschehen. Und ich habe vorhin gelesen, die deutsche Regierung unterstützt ihn in seiner Erklärung, wenn er das so gesagt hat. Es gab nämlich natürlich auch schon enorme Proteste israelischerseits, wie man sich erlauben könnte, sowas zu sagen. Aber es ist einfach ein historisches Faktum. Die Hamas ist wirklich nicht in einem luftleeren Raum entstanden, sondern basiert auf, also sie ist noch nicht 1948 entstanden, aber seit 1948 ist Gaza nicht nur noch die Stadt Gaza und einige Dörfer, sondern eben ein riesiges Flüchtlingslager. Und auch die Ägypter natürlich damals haben nichts getan, um das zu ändern. Das ist natürlich auch die bleibende Verantwortung der arabischen Staaten, die durchaus ein Interesse hatten, diese Flüchtlingslager zu bewahren, um eben die Leute nicht zu Staatsbürgern ihrer eigenen Länder zu machen. Und auch die PLO hatte kein Interesse daran, denn sie wollte ja, dass die Leute Flüchtlinge bleiben und weiter ein Interesse daran haben, zurückzukehren, mal wie realistisch oder unrealistisch das auch sein mag. Also, aber von daher muss man irgendwo da ansetzen und natürlich auch da im Hintergrund behalten, ja, es gibt ja einen Grund dafür, dass es zu diesen Teilungen gekommen ist, um irgendwas von dem, was heute geschieht, zu verstehen. Ja, soweit Nachfragen oder vielleicht einfach auch mal so ein paar spontane Eindrücke, wie es euch gegangen ist mit all dieser Fülle von Informationen und der Komplexität.
Also ich kann ja schon mal sagen, ich höre das jetzt im Prinzip schon zum zweiten Mal. Ich habe ja das Vorbereitungsseminar einmal gemacht und war ja auch vor Ort. Und ja, für mich ist es, glaube ich, jetzt ein bisschen ja nicht einfacher zu verstehen, aber ich auf jeden Fall bleibt noch mehr hängen und ich habe mehr Aha-Momente und es ist einfach nur was ganz anderes, wenn man es irgendwie mal gesehen hat und ja, irgendwie das im Kopf eher 3D ist als nur auf Karten. Und ja, deshalb bin ich sehr froh, dass ich es nochmal höre, weil ich hätte mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr an alles erinnern können. Und jetzt, um es nochmal aufzufrischen, dann prägt sich das vielleicht besser ein.
Also wir sollten auch ein Nachbereitungsseminar machen.